Vor ein paar Monaten habe ich hier gestanden und wir hatten hier die Kirche voll, weil wir Seniorentreffen hatten. Und wer dabei war, weiß, dass ich von meinen Freundinnen und Freunden erzählt habe. Und eine von denen, eben die dabei waren, wissen das, war Susanne. Susanne war meine Freundin in den Jahren so zwischen 14, 15 und 25. Und wir waren beide in Gemeinde, wir waren beide Christen und haben uns zu allen möglichen Gelegenheiten zum Tee trinken getroffen. So tat man das damals. Und wir redeten über verschiedene Dinge und dann redeten wir darüber, wie es wohl sein würde, wenn wir gestorben wären, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott gewesen sein würden. Und dann sagte Susanne, ja, und dann sind endlich alle gleich. Und ich sagte, ich weiß es nicht. Vielleicht hat Gott ja doch Menschen, die so wichtig waren für ihn, dass sie doch irgendwie mehr und enger um ihn herum, um Jesus herum sind. Vielleicht gibt es da doch Unterschiede. Und meine Freundin war empört, sagte sie. Nein, wenn das so ist, dann will ich da nicht hin. Entweder alle oder keiner. Ich weiß nicht, wie euch es geht, wenn ihr Texte aus der Bibel lest oder wenn ihr die erzählt bekommt. Wenn ich eine Jüngerin von Jesus gewesen wäre, auf die Dauer, ich hätte mich etwas verletzt gefühlt. Und zwar dadurch, dass Jesus dauernd Jakobus, Petrus und Johannes zu seinem innersten Kreis erklärte. Der ist mit denen in das Zimmer von der Tochter von der Jairus gegangen, die anderen waren nicht dabei. Der ist mit denen auf den Berg der Verklärung gegangen, wo es eine besondere Offenbarung gab. Der hat sie mit nach Gethsemane, mit vor die unmittelbarste Stelle, wo er gebetet hat, genommen hat. Und jetzt schon wieder so eine Sonderbehandlung. Alle frühstücken zusammen, alles gut. Und dann redet Jesus mit dem Petrus nochmal so ganz besonders. Und obwohl das eigentlich eine peinliche Situation ist, weil es darauf anspielt, dass Petrus ja im entscheidenden Moment Jesus nicht treu war. Irgendwie finde ich das komisch. Warum muss es immer die geben, die noch ein bisschen mehr bei Jesus sind und noch ein bisschen irgendwie besser sind oder mit denen er eben irgendwie besser kann? Hat sich Jesus wirklich mit Petrus, Johannes und Jakobus besser verstanden? Hat er wirklich so ungerechte Unterschiede gemacht? Man könnte natürlich sagen, also Moment mal, Jesus ist Gottes Sohn. Wenn der Entscheidungen trifft, dann haben wir da überhaupt nicht irgendwie drüber zu diskutieren. Er wird schon wissen, was er tut. Aber der Mensch ist so. Der denkt darüber nach, warum gibt es diese Unterschiede? Oder wie ist das zu verstehen? Das Erste, was für uns alle wichtig ist, ist, dass Jesus ausdrücklich sagt, ich nenne euch Freunde. Und das ist wirklich etwas Besonderes, denn er meint es so. Freunde heißt nicht nur, man hat eine Beziehung miteinander, man ist in ein paar Dingen gleicher Meinung, man hilft sich zur Not mal aus der Patsche, sondern Freunde war eine Auszeichnung, war eine Sympathiekundgebung, das war das aktive Nähesuchen, das war ein Geschenk. Und dieses Geschenk bietet uns Jesus bis heute an. Damals waren die ja als Menschen zusammen. Schon das war ungewöhnlich für einen religiösen Lehrer. Wenn Gott uns heute seine Freundschaft anbietet in Jesus Christus, viel mehr kann man wirklich in diesem Leben nicht bekommen. Ein Rabbiner damals mit Jesus, das war ein Meister der Theologie und des Lebens und der Lebensführung. Das war fast so was wie ein Guru. Dem musstest du blind folgen, dem musstest du Respekt und Unterwerfung entgegenbringen. Aber genau das will Jesus nicht. Er erklärt, dass er nicht Leute will, die ihm blindlings folgen, die nicht nachdenken, die ihre Gefühle verstecken, die gar nicht wirklich sie selbst sind. Sondern er will, dass Menschen sich in der Beziehung zu ihm entfalten, dass sie wachsen, dass sie etwas Eigenes werden. Ah. Eigentlich will Jesus damit ein Ziel erreichen. Und das geht über Freundschaft sogar noch hinaus. Er will Hingabe erreichen. Hingabe an die Ziele, die er für diese Welt hat. Hingabe daran, dass man versteht, der beste Platz im Leben, den ich haben kann, ist nah bei Gott und mittendrin in seiner Arbeit für diese Welt. Und ich will das aus Liebe und nicht aus Bewunderung und schon gar nicht aus Furcht. Ich nenne euch Freunde und ich meine es so und das ist die Grundlage unserer Beziehung. Das ist die erste Frage an uns, die Abfrage der Freundschaft. Ist meine Beziehung zu Gott Freundschaft oder ist das was anderes? Diese drei, Jakobus, Petrus, Johannes, waren so, also in gewisser Weise Freunde mit gewissen Vorzügen. Jesus betrachtet Freundschaft niemals statisch. Das ist nicht so, ich habe das jetzt erklärt und das bleibt jetzt so. Sondern es ist immer dynamisch. Da soll sich was entwickeln, da soll was wachsen, da soll was vorankommen. Die Nähe soll zunehmen, das Verständnis, dass man begreift, was Jesus will, soll zunehmen. Darum diese Mitnahme von den Dreien auf den Berg der Verklärung, damit die mehr verstehen, worum es Jesus geht. Aber das alles bringt auch mehr Mitverantwortung mit sich. Das heißt, wenn wir danach streben, ein enger Freund Jesu zu werden, dann wird Jesus auch denken, dass wir aus der Phase der Kinderei und des Hü und Hott und so mal irgendwann heraus wollen und Verantwortung mit übernehmen. Wir haben das heute hier durch die beiden hier genau vor unseren Augen gesehen. Man darf lange Zeit vor Gott rumhudeln und mal dies und mal das und Hü und Hott und irgendwie ist man nie so klar, man weiß nicht so ganz genau, was man davon halten soll. Aber eigentlich gilt trotz aller Freundschaftsangebote die Sehnsucht und die Hoffnung und Erwartung Gottes, wann machen die das denn mal klar mit mir? Wann ist das denn mal wirklich ihnen selber klar, was ich ihnen bin? Und damit auch für Sie selber klar, was Sie sein wollen. Wollen Sie jemand sein, der mal so und mal so ist? Oder wollen Sie jemand sein, der verlässlich ist, der mitverantwortet, der mitträgt, der mitgestaltet? Diese Freunde, die immer so zu einem engeren Kreis gezogen wurden, haben es nicht leicht gehabt. Sie waren in manchen Dingen zum Schweigen verurteilt. Als sie mit in diesem Zimmer von diesem kranken Mädchen waren, was Jesus wieder gesund gemacht hat, hat Jesus gesagt, und kein Wort darüber. Und wenn man etwas Großartiges erlebt hat, dann will man doch darüber sprechen. Aber die Intimität dieses Mädchens war offensichtlich wichtiger, als darüber zu reden. Sie waren auch unter anderem die, den Jesus zuerst Andeutungen gemacht hat, dass die Sache auf Erden mit ihm nicht gut ausgehen würde, dass das, was man Leidensankündigung nennt, dass sie Schweres erahnen mussten, dass sie den Ernst erahnt haben, dass sie gemerkt haben, wir gehen jetzt nicht mal so 3-4 Jahre hier mit Jesus durch die Gegend und predigen so ein bisschen, mal gucken, was davon wird, sondern sie haben angefangen zu ahnen, das ist eine Mission, wo sich einer ganz für Gott hingibt und das wird auf Messerschneide laufen und spitz auf Knopf und es kann sein, dass das richtig schlecht ausgeht. Und er hat ihnen auch abverlangt, dass sie sich äußern. Dieses Lied, was wir eben gesungen haben, wohin sollten wir denn sonst gehen, haben wir gesungen. Das ist das, was Petrus sagt. Sag mir einen Punkt, Jesus, wo wir hingehen sollten, wo wir es besser haben als bei dir. Sag mir einen Punkt, Jesus, wo wir leben könnten, wo es spannender wäre als bei dir. Das ist etwas, was Jesus irgendwann erwartet. Er will, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir zu ihm halten, dass wir sagen, das und das sind meine Gedanken über dich. Und er will auch, dass wir bereit sind, Leid zu teilen. Nicht mehr mit ihm, aber mit vielen anderen, die neben mir leben. Gott ist doch gekommen für die, die nicht das große Stück vom Kuchen abkriegen, sondern nur noch die Krümel. Er hat sich für Arme entschieden, und zwar Arme finanziell, wirtschaftlich und auch Arme, wo das Leben arm ist und langweilig und öde. Er hat sich für die Kranken entschieden. Er hat sich für die Alten entschieden. Die gab es damals nicht so viele, aber wir wissen, dass er mit ihnen umgegangen ist. Er hat sich für die entschieden, die schwach waren in seiner Gesellschaft, zum Beispiel für Kinder. Und er hat ihnen vorgelebt, wie man solche Menschen schützt, wie man sie aufbaut, wie man sie gesund macht, wie man sie wieder zu Kräften bringt. Und er hat erwartet, dass die Jünger nicht nur einfach sagen, toll, das wäre der Bewunderer, sondern er hat erwartet, dass dieses Vorbild, dieses Mitleben in ihnen den Schalter umlegt. Dass sie sagen, ja, ich mache das auch so. Ich kann auch Ungerechtigkeit und Gemeinheit nicht ertragen. Ich kann nicht aushalten, wenn jemand getreten und geschlagen wird, der schon schwach und am Boden ist. Ich setze mich ein für die anderen. Das Leid zu teilen und nicht wegzugehen, das ist eine Aufgabe von Menschen, die mit Jesus befreundet sein wollen. So, und dann passiert es eben, genau das, was dem Petrus auch passiert ist. Irgendwann kommen wir in unserer Freundschaft mit Jesus an unsere Grenze. Wir merken, unsere Kraft und unser Willen reicht nicht. Und dann kann es passieren, dass wir Unverständnis haben, dass wir uns zurückziehen, dass wir feige sind, dass wir Jesus alleine lassen in seinem Kampf um die Welt. Und das ist genau das, was dem Petrus passiert ist. Und diese Geschichte, die ihr heute jetzt von Manfred gelesen bekommen habt, ist genau die, wo Petrus zurückkommt. Das ist sozusagen der Rückfahrschein, den Jesus dem Petrus auf den Tisch legt und sagt, du kannst wieder zurückkommen, du darfst hier sein, du musst nicht Sorge haben, dass ich weg bin, dass unsere Freundschaft für immer zerstört ist. Ich trage dir meine Enttäuschung nicht nach, sondern ich biete dir eine neue Chance oder eine neue Aufgabe. Natürlich war das ein Schlag für Jesus. In dem Moment, wo man am meisten Treue und Freundschaft gebraucht hätte, zieht sich Petrus zurück und versagt jämmerlich. Aber das trägt er ihm nicht in alle Ewigkeit nach. Und er versteht, dass man nicht immer ein Held ist. Und er bietet den Neuanfang an. Und das ist für uns doch auch so. Wir brauchen doch auch einen Neuanfang. Wie funktioniert das hier? Hast du mich lieb, fragt Jesus. Ich bitte euch, meine lieben Geschlechtsgenossinnen. Können wir uns Männer vorstellen, die sich allen Ernstes im nüchternen Zustand fragen, hast du mich lieb, ich mich nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Nach dem dritten Bier sieht es vielleicht anders aus. Das hier ist eine bewusste, nicht Freundschaftsanfrage, sondern eine Freundschaftsabfrage. Da fragt Jesus, wie stehen wir eigentlich zueinander? Wie stehst du zu mir? Verbuddelst du dich? Magst du gar nicht mehr darüber nachdenken, was du eigentlich für Gefühle mir gegenüber hast? Strichst du nur immer noch dein Versagen vor dir her? Oder gehöre ich doch noch zu deinen Freunden? Gilt und Sympathie? Sehnst du dich danach, dass alles wieder auf Null gestellt werden kann, dass unsere Freundschaft wieder neu in Gang kommen kann? Heute ergeht mit diesem Text jedes Mal, wenn dieser Text gelesen wird und ernsthaft gehört wird, diese Freundschaftsabfrage an uns. Wie stehen wir eigentlich? Fragt Jesus. Haben wir ein Verhältnis, was gut ist, was unbelastet ist, was sich entwickelt, wo es vorangeht, wo du dich entfalten kannst, wo du Glück damit verbindest oder nicht? Und diese Freundschaft funktioniert über Liebe. Das geht so, dass man einfach alle Furcht und alle Peinlichkeit fallen lässt und sagt, ja, ich will den lieb haben, diesen Jesus. Ich will, dass er nicht nur ein religiöses Konzept ist, nicht nur eine Art zu denken und zu leben, sondern dass es eine innige Beziehung zwischen ihm und mir gibt. Dass ich wirklich zutiefst mit ihm verbunden bin. Dass ich alles von ihm erhoffe. Dass ich ihm glaube, dass er mein Leben zu einem guten Ziel führt. Ganz klar, unser Leben mit Jesus verläuft in Schlangenlinien. Wir haben Phasen, wo wir ganz nah mit Gott sind und es wirklich wunderbar und innig und fast synchron ist. Und es gibt Momente, wo wir wieder mal unseren eigenen Weg gehen, wo wir wieder mal meinen, wir haben eine bessere Idee, wo wir uns abkühlen, wo Jesus natürlich da ist, aber es ist jetzt nicht gerade das Wichtigste gerade in unserem Leben. Und dann merken wir, Mist, das läuft nicht. Da fangen wir an zu eiern, da kommen wir ins Schlingern, das läuft nicht. Wir brauchen Jesus wieder so unmittelbar, wie wir das vorhin in den Liedern ausgedrückt haben. Und da wäre es doch dumm, wenn man diese Frage, hast du mich lieb, an sich vorbeistreichen lässt. So irgendwie, das beantworte ich mal übernächste Woche oder so. Die Freundschaftsabfrage, die mir immer wieder in den Sinn kommt, die ich höre aus einem Lied, aus einer Predigt, aus dem, was ich bei anderen beobachte oder mit denen ich rede, die sollte ich schleunigst beantworten. Da sollte ich nicht zuwarten. Und damit ich erlebe, was Berufung ist, was Verantwortung ist, wie ich mich entfalten kann, wie etwas entstehen kann aus Gnade. Gott ist gerne bereit, uns in Jesus Christus zu begnadigen, die Freundschaft wieder auf Null zu stellen, wieder anzufangen und zu sagen, ich nenne dich Freund und ich nenne dich Freundin und ich will nichts anderes mit dir. Und es ist ein Glück für alle, die das hören und wie Petrus beantworten, ja. Ja, Herr, du weißt, ich hab dich lieb. Amen.